Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wenn du die zwei letzten Wochen schon da warst, dann bist du mit dem Thema schon ganz gut an den Start gegangen. Für alle, die heute nach der Sommerpause vielleicht zum ersten Mal da sind oder überhaupt in der City Church zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen. Für euch alle erzähle ich euch kurz, wo es bei unserer Reihe drum geht. Und zwar dreht sich die Themenreihe um Hoffnung angesichts einer Welt, die manchmal ganz schön hoffnungslose Bilder malt. Und wie kann eine Kirche in so einer Zeit überhaupt von Hoffnung reden? Und vielleicht auch dann, wenn Kirchenbänke immer leerer werden und die Säkularisierung irgendwie auch vor unseren Türen nicht Halt macht. Was also oder worauf kann man da eigentlich hoffen? Darum dreht sich die Reihe und wir haben für heute zwei liebe Menschen eingeladen, die ein bisschen über das Thema erzählen. Euch wird also keine Predigt erwarten, sondern ein Interview. Und um einen kleinen ersten Eindruck zu bekommen, stellt die Miri euch die beiden jetzt mal vor.
Ja, da hat die Lisa mir das perfekte Stichwort geliefert, einen kleinen ersten Eindruck. Es ist nämlich die Familie Klein. Wobei eure Familie so klein ist sie gar nicht, ne? Dani und Daniel kann man sich auch leicht merken. Genau, ihr habt drei Kinder, ne?
Ja, genau. Richtig, hallo.
Die heißen aber nicht auch mit D, oder?
Nein.
Joela, Madita und Levia, 10, 8 und 3.
Und die springen hier auch heute
ja,
mit
genau,
rum?
Die sind alle drüben jetzt.
Genau.
Hoffen wir zumindest.
Also falls ihr hier jemanden... Nee, Quatsch. Genau. Ihr wohnt seit 2 Jahren hier in Würzburg, seid also Wahlwürzburger. Gibt es denn einen Lieblingsort, den ihr vielleicht in Würzburg habt? Oder was gefällt euch an der Stadt? Die Frage war jetzt nicht abgesprochen. Deshalb.
Ich mache alles mit Fahrrad, von daher, ich finde es eigentlich total cool, mit Fahrrad unterwegs zu sein. Auch das Hügelige, ich bin gerne sportlich unterwegs, von daher ist das super Training. Also ich muss gar nicht so viel trainieren, weil ich eigentlich immer die Berge, wir wohnen auf der Käsburg oben.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es bestätigen, weil die
genau,
wohnen auch wirklich oben.
Super. Von daher, ich finde das mit Fahrrad unterwegs zu sein super schön.
Cool, ja.
Ich glaube, das Besondere an Würzburg ist, was wir alle wahrscheinlich schätzen, ist der Main, der eine besondere Atmosphäre hat. Wir kamen aus Nürnberg und da gab es auch einen Mini-Fluss, aber der hatte nicht diese Atmosphäre wie der Main. Von daher, wenn ich mal Zeit habe, genieße ich unten am Main zu sein.
Sehr schön, cool. Ja, am Sonntag vielleicht, ja, viele von euch kennen wahrscheinlich die Kleins auch schon, weil man euch sonntags oft hier in der City Church antrifft. Unter der Woche seid ihr aber im CVJM aktiv, auch hauptamtlich. Genau, erklärt doch mal kurz, was ist eigentlich der CVJM? Also, wir haben ja vorher besprochen, so CVJM, ich weiß nicht, ob es alle kennen, aber YMCA ist bestimmt allen ein Begriff von diesem Lied, ne? Ja, wollten wir jetzt nicht vormachen.
Wir haben es auf der City Church Freizeit getanzt, das war sehr schön. Dann kamen auch einige zu uns und meinten, ey, ist euer Lied.
Ja.
Genau, von daher kurz ein Werbeblock.
Genau,
okay,
was ist das?
Also, CVJM gibt es jetzt seit 175 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 175 Jahre. Ist ein ökumenischer Jugendverband, der größte der Welt, 45 Millionen Mitglieder und sehr unterschiedlich. Also der YMCA in Amerika ist ganz stark von Sport her geprägt. Die haben zum Beispiel auch Basketball und Volleyball erfunden.
Mhm.
Genau, das
erfunden.
Weiß man. Ja, genau, erfunden. Der CVJM hat den Basketball erfunden, 1898 in Springfield. Genau. Ist egal.
Genau. Alles gut.
Genau.
Weiß auch nicht.
In Deutschland ist es von der Geschichte her so, dass der CVJM ganz stark an die evangelische Kirche angebunden ist.
Mhm.
In Peru ist er an die katholische Kirche geprägt oder angebunden. In Hongkong hat der CVJM 80.000 Mitglieder und 4.000 Angestellte und macht die soziale Arbeit der Stadt mit allen möglichen Zentren und so weiter. Von daher, die CVJM an sich ist super unterschiedlich. In Deutschland gibt es 2.200 Vereine, 330.000 Mitglieder, dass man ungefähr die Zahlen einordnen kann. Und jeder CVJM ist sehr autonom. Also wir in Würzburg, wir haben ein Haus am Schwindplatz, wir haben ein Freizeitzentrum und so von den Schwerpunkten sind wir mit jungen Menschen auch so über die Generation hinaus unterwegs.
Genau, super.
Also genau, für uns in Würzburg, ich glaube, unser Anliegen ist es wirklich junge Menschen von Kinder über jugendliche Familien einzuladen, Jesus kennenzulernen, Gott kennenzulernen. Aber wir haben auch ein großes Anliegen dafür, so Brückenbauer zu sein zwischen Freikirche wie City Church hin zur evangelischen und katholischen Kirche. Haben da, glaube ich, eine besondere Möglichkeit. Eins unserer Slogan ist auch Suche der Stadt Bestes. Mhm. Das ist uns ganz wichtig. So, wo können wir wirklich der Stadt dienen, den Menschen dienen hier?
Cool. Und vielleicht noch zum Schluss, der CVDM ist keine Kirche, sondern wir sind jetzt in Deutschland, ne, ein eingetragener Verein, und das ist, glaube ich, das Besondere eben, dass wir keine Kirche sind, trotzdem eine starke Gemeinschaft leben im CVDM, was im Neuen Testament vielleicht mit Ekklesia, also mit schon dieser, Neues Testament würde es wahrscheinlich mit Kirche übersetzen, ja. Aber jetzt so auf dem Papier sind wir das nicht, und deshalb gibt es diese Möglichkeit für Brückenbauern, und das ist, glaube ich, das Besondere vielleicht am CVDM.
Spannend, cool. Ja, deshalb haben wir euch ja auch heute eingeladen und gefragt. Ich bin gespannt, was wir später zum Thema entwickeln werden mit Zukunft der Kirche. Freue mich drauf. Genau, ihr dürft nochmal von der Bühne gehen. Genau.
Also obwohl natürlich die Mitgliederzahlen stark zurückgehen, ist es ja schon noch so, dass Kirche in Deutschland irgendwie präsent ist.
Ob sie da noch ernst genommen werden, das ist halt die andere Frage. Also ich kann es ja nur von Europa sagen, ich glaube, in Deutschland werden die nicht mehr ganz so ernst genommen, zumindest von der breiten Bevölkerung.
Kirchenmitgliederschwund ist jetzt sicherlich nicht das Kriterium, weil es gibt immer aktive und passive Menschen. Und insofern der Mitgliederschwund als solches kann man jetzt nicht werten für eine Inaktivität der Kirche.
Ja, ich glaube allerdings auch, dass wenn eine Kirche relevant ist, nicht zwingend die Mitgliederzahlen sinken, sondern dann tendenziell eher steigen. Für mich ist die Kirche die Hoffnung der Welt, und zwar die Kirche vor Ort. Also, und dann ist es für mich egal, ob da katholisch oder evangelisch oder frei evangelisch draufsteht.
Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, Nächstenliebe im Mittelpunkt steht, kann Kirche ganz anders die Gespräche führen, und dann natürlich auch, weil keine politischen Interessen direkt hinten dran stehen müssen, auch argumentieren und Leute zusammenbringen.
Dadurch natürlich auch viel mehr, viel breiteres Spektrum an Gaben, an Stärken hat, die dann hoffentlich eingebracht werden können.
Also zum Beispiel damals in Osteuropa, wo in Osteuropa auch die Religion unterdrückt wurde, waren ja die Kirchen die Anlaufstellen für die Menschen. Also die Gesellschaft hat ja dann mit den Kirchen zusammengearbeitet, und das hat durchaus zu einer Bewegung geführt. Also man kann schon behaupten, dass die Kirchen da positive Veränderungen in der Gesellschaft erreichen können, auch unter schwierigen Bedingungen.
Dass da irgendeine eine Grundlage da ist, die vielleicht doch über ein Stück mehr hinausgeht als ich will den nächsten Meistertitel holen, sondern dass da ja ein Glaube da ist, der über das vielleicht Sichtbare hinaus existiert und wirkt und der Menschen irgendwie zusammenführt.
Und wenn wir uns als City Church fragen würden, was würde es einen Unterschied in Würzburg machen, wenn wir mal nicht mehr da sind und wir darauf keine Antwort haben, dann machen wir irgendwas falsch, glaube ich. Also wenn es nicht auffällt, wenn es uns als Gemeinde nicht mehr gibt, dann läuft irgendwas in die falsche Richtung.
Genau, Zukunft der Kirche. In dem Video gerade eben sind ja auch schon einige Sachen angeklungen, über die wir auch sprechen werden. Ich denke, das hat uns schon mal ganz gut mit reingenommen in diese Thematik, schwindende Mitgliederzahlen. Zu dem kommen wir gleich. Vorab haben wir gedacht, frage ich euch mal, wie eigentlich so eure Vergangenheit mit diesem Thema ist. Also wenn man über das Stichwort Kirche nachdenkt, was hat euch in eurer Vergangenheit geprägt? Was ist da so euer Weg gewesen mit Kirche?
Ich glaube, dass die Kirche generell einen prägt, wenn man in der Kirche ist. Mhm. Ich habe mal überlegt, also bei mir sind es, glaube ich, drei Kirchen und drei Gemeinden, die mich geprägt haben. Das war so meine erste Gemeinde, wo ich hineingeboren wurde. Eine ganz starke Familienarbeit, wo meine Grundlagen im Sonntagsgottesdienst gelegt wurden, wo wir als Gemeinde zusammen weggefahren sind, wo ja genau, wo das irgendwie lebbar war. Das war, glaube ich, so meine Kindheit, dann sind wir umgezogen und dann habe ich meine Jugend.
Eigentlich auch überraschend, ne, dass das damals so war, aber das gemeint, das war so eigentlich...
Genau, ich bin im Erzgebirge groß geworden, ja, auf der tschechischen Seite und unter Kommunismus sozusagen, mhm, und da war das schon nochmal anders, weil wir absolute Exoten waren, ja, dass man da in die Kirche gegangen ist. Aber vielleicht deshalb war das so besonders, weil es so eine enge Gemeinschaft, so eine coole Gemeinschaft war, wo wir als Kinder hineingenommen wurden. Also ich kann Urlaub nur, bis ich 14 Jahre alt war, nur mit Gemeinde. Wir sind immer nur mit Gemeinde in Urlaub gefahren. Das also war richtig,
Kiddies,
richtig besonders.
Wo seid ihr? Da oben.
Genau. Und dann sind wir umgezogen und ich habe festgestellt, dass Jugendarbeit genial in der Kirche möglich ist. Wir sind da hineingenommen worden, so über Konfirmation, und haben so unseren Platz dort gefunden als Jugendliche und konnten auch Sachen gestalten. Und meine erste Stelle, ich bin Diakon von Beruf, von daher von der Evangelischen Landeskirche in Bayern ausgebildet. Und da habe ich meine erste Stelle aber in Wuppertal gehabt. Mhm. Und das war so eine, wie Steffi das vielleicht im Video gesagt hat, eine Ortsgemeinde. Und Bill Heibels, ein Pastor aus Amerika, sagt es, die Ortsgemeinde ist Hoffnung der Welt. Und das habe ich dort erlebt. Eine sehr unkonventionelle Gemeinde, die im Stadtteil praktisch so Kreise gezogen hat.
Werden wir auch noch mehr hören später.
Ja, genau. Die sehr, sehr nah an den Menschen war. Wo Liturgie jetzt zum Beispiel dann wenig Rolle gespielt hat, weil sie gesagt hat, das ist für die Menschen nicht wichtig, sondern andere Sachen waren wichtig, und das fand ich besonders.
Ja, und genau.
Ich fand es ganz spannend, als du gefragt hast, wie so unsere Prägung war, ja, weil ich dachte, ach, das spielt doch gar keine so große Rolle, und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, doch, wahrscheinlich schon. Ich wurde auch ich bin in Nürnberg groß geworden, in einer christlichen Familie, in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Was man sagen kann, im Endeffekt war das wie eine Freikirche, die sich abends getroffen hat, damit man morgens noch in den Sonntagsgottesdienst in die Landeskirche gehen konnte. Aber wir haben dort auch eine sehr geniale Gemeinschaft erlebt. Ich habe da super Grundlagen mitbekommen. Meine Eltern haben mir viel vorgelebt. Das war mir sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und als Jugendliche war es mir dann aber nicht mehr genug. Ich wollte mehr entdecken, andere Formen von Gemeinde, andere Frömmigkeitsrichtungen. Und es war auch so, wir hatten eine tolle Gemeinde, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass wir sehr engagiert waren, zum Beispiel in dem Stadtteil, wo die Gemeinde war, dass wir sehr zu anderen Menschen hinausgegangen sind. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Und dann war ich in so einer Jugendgemeinde-Bewegungsgründung mit dabei, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen nochmal Gemeinde wirklich unter jungen Menschen neu leben. Wir wollen Glaube relevant machen. Wir wollen an einem coolen Ort feiern, wie ihr jetzt hier das tut. Haben wir das damals in dem Kunstatelier getan, zwischendurch dann mal in irgendeinem Jugendclub bei uns im Stadtteil. Also ich habe da relativ viel experimentiert, auch viel Charismatisches zwischendurch erlebt. Dann war ich mal in Amerika, ja, da war ich in so einer Mega-Church. Also ich habe, glaube ich, einiges erlebt. Und das hat aber, glaube ich, zu mir gepasst, weil ich immer diesen Wunsch schon hatte, Kirche muss mehr sein, als nur für die Leute da zu sein, die eh schon in Gottesdienst kommen, sondern eigentlich ist Kirche dann relevant, wenn es die Menschen erreicht, die noch nicht in der Kirche sind. Und ich glaube, das war schon immer in mir drin, deswegen habe ich auch mich entschlossen, Theologin zu werden, und die theologische Fakultät, wo ich studiert habe, die hat sogar diesen verrückten Namen Evangelistenschule, weil sie sagt, Evangelisten, das kommt ja von Evangelium, von eben dieser genialen Botschaft von Gottes Liebe, dass wir das zu den Menschen tragen sollen. Und genau, das habe ich dann getan und gelebt. Und eine Sache noch, und meine Stelle, wo Daniel in Wuppertal war, da war ich in Essen, und da war ich dann eigentlich eher wieder so im landeskirchlichen Kontext gelandet. Aber da hatte ich auch den Eindruck, wir sind sehr nah an den Menschen dran, da werden wir auch gleich noch mehr von erzählen. Aber so sehr Unterschiedliches hat mich geprägt, genau, bis wir dann im CVM gelandet sind.
Genau, er hat ja auch so eben das auch zur Berufung gemacht. Also du bist Diakon, du bist Theologin, ihr habt da weiter auch in dem Bereich eine Ausbildung gemacht. Wann seid ihr eigentlich aufeinander getroffen?
Wir waren noch jung. Ich war noch im Gymnasium und er war, ja genau, ich habe in der Nähe von seiner Diakonenausbildung gelebt, und Jung trifft Jung und junge Christen treffen junge Christen, und so haben wir uns dann kennengelernt.
Okay. Genau. Sehr schön, gut. Genau, kommen wir, ich sag mal, zu dem eher ernüchternden Teil, wenn man an die Zukunft der Kirche denkt. Im Video eben fielen auch schon so ein paar Schlagworte, Kirchenaustritte, man könnte jetzt noch ergänzen, Finanzskandale, Missbrauchsfälle. Ich denke mal, wenn man jetzt auch so in der Gesellschaft sich umhört, verbinden viele mit dem Begriff Kirche jetzt nicht unbedingt was Positives. Und die harten Fakten sprechen ja auch tatsächlich dafür. Also die Zukunft der Kirche, Kirchenaustritte, das schaut ja tatsächlich nicht so rosig aus, oder?
Stimmt, also, genau. Das, also wenn man in die Zukunft blicken würde, oder Zukunft blickt, das machen ja Leute, wenn sie etwas analysieren, dann ist es gar nicht so rosig, sondern eher düster. Es wurde vor ein paar Jahren in Schweiz eine Umfrage gemacht, und das ist auch repräsentativ, glaube ich, so für uns Deutschland, und die haben die Menschen in vier Kategorien so eingeteilt, und zwar so die Institutionellen, die haben ungefähr 17% ausgemacht, das sind Leute, die in der Kirche engagiert sind, egal ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich, die regelmäßig oder weniger regelmäßig in die Kirche gehen, für die einfach Glaube eine Rolle spielt. Und dann gibt's die alternativen Menschen, das sind so praktisch Leute, die sagen, eine Kirche das, oder christlicher Glaube, damit kann ich nichts anfangen, aber irgendwie Spiritualität, das finde ich wichtig, Esoterik, andere Religionen, das waren so ungefähr 13%.
So oft, ne, so ein bisschen so diese ESO-Schiene, alternativ,
genau.
Ist gerade ja auch hip in, ja, so.
Genau. So der größte Batzen an Menschen ist einfach so die, distanzierten Menschen, die sagen, ungefähr 60%, die sagen, okay, also Kirche, ja, das ist mir irgendwie ein Begriff, und Weihnachten gehen wir in die Kirche, und wenn wir Kinder kriegen, dann denken wir drüber nach, ob wir sie taufen lassen oder nicht.
So ein bisschen das klassische Bayern, genau, auf dem Dorf, ne?
Ja, so, genau. Also so. Genau. Also irgendwie vielleicht auch hier in Würzburg, also irgendwie, wenn wir sagen Kirche, haben die irgendwas damit anfangen können. Mhm. Genau, und dann gab's ungefähr 15% Leute, die nennt man Säkularisierten, genau. Ja. Und die sagen, also Kirche, keine Ahnung, sagt mir nichts, spielt überhaupt keine Rolle für mich. Und dann hat man eben so von 1950, 80, 2010 und so eine Prognose auf 2050 gelegt und 2030, genau. Genau. Und im Endeffekt, das Erschreckende ist, dass sich das sehr, sehr, sehr krass verschiebt. Mhm. Und zwar die größte Gruppe, die schlussendlich übrig bleibt, sind die säkularen Menschen.
Also hin von den Distanzierten bewegen sich die Leute eher nicht in Richtung Institution, genau, Kirche, sondern hin zum, genau, säkularisierten,
also
Reich.
Alle drei Sachen werden eher geringer, kleiner, ja, schrumpfen. Und die größte Gruppe, die wirklich, wirklich aufgebläht war in der Statistik, waren die säkularen Menschen. Das, was wir vielleicht schon im Osten Deutschlands sehen können.
Ja, also vielleicht nochmal so Begriffsdefinition, ne? Wenn wir von Säkularisierung sprechen, ist das ja so die Loslösung des Einzelnen, aber auch des Staates oder im Prinzip aller gesellschaftlichen Gruppen von diesen Bindungen an die Kirche, ne? Also das nur so, genau. Mhm. Also es bedeutet ja, dass wir jetzt gerade da auch in so einem richtigen Umbruch sind, ne? In dem Wandel. Ja.
Genau, also ich glaube wirklich, wir erleben das in Bayern noch relativ, also noch im Vergleich zum Rest Deutschlands, glaube ich, relativ unbeschadet. Also wie wir hergezogen sind, wir haben gemerkt, die meisten lassen ihre Kinder noch taufen, aber sie sind eigentlich schon entkirchlich oder distanziert. Also in ihrem Alltag spielt der Glaube an Gott keine Rolle mehr. Und es wird noch radikaler. Also die wir sozusagen als Distanzierte nicht nochmal neu vielleicht für Kirche begeistern können, die werden sich ganz davon entfernen und eben mehr noch in diesen säkularen Bereich übergehen. Genau. Mhm. Von daher ist die Prognosen sind relativ bitter. Und ich vermute, deine nächste Frage ist, was machen wir da jetzt?
Genau, was machen wir damit? Beziehungsweise, Daniel, du hast auch schon angesprochen, es gibt ja schon Bereiche, wenn man jetzt mal über Bayern oder vielleicht auch Deutschland hinwegschaut, wo das schon so ist, ehemalige DDR oder auch in England, ist ja diese Trennung schon viel länger und viel gravierender. Was ist denn da so passiert? Oder kann man da vielleicht was von ableiten?
Also wir würden da gleich ein bisschen was von erzählen. Was uns aufgefallen ist, ich glaube, das Entscheidende ist, und das kam auch in diesen Interviews vorhin so, wir merken, wenn man eben mit der Landeskirche mehr zu tun hat, dass die natürlich, für die ist das ein Schock. Ne? Wir waren eine Institution, Gesellschaft war eigentlich fast gleichzusetzen mit Kirche. Jetzt müssen sie sich Gedanken machen, wie kommen wir weniger Kirchensteuern aus, Pfarrstellen werden gestrichen, wie sollen wir da Gottesdienste erhalten, wie renovieren wir unsere Gebäude. Und für die ist das so ein krasses Umdenken. Und ich glaube, was die entscheidende Frage ist, aber immer ist, warum gibt es Kirche? Und es macht keinen Sinn zu sagen, wir müssen die Kirche erhalten, einfach um der Kirche willen, weil dann wäre es umsonst, sondern die entscheidende Frage ist, warum gibt es Kirche? Und wir sagen, Kirche ist da, wo Jesus erlebbar und erfahrbar ist. Und diese Frage muss im Zentrum stehen. Und diese Frage muss auch da stehen, wenn sozusagen die Landeskirche, von der reden wir jetzt vor allem, eigentlich zurückgeht und Menschen sich mehr und mehr davon entfernen. Die Frage gilt aber genauso für uns als CVM und City Church. Warum gibt es uns? Und ich glaube, wenn wir diese Frage beantworten können, dann können wir daraus auch entwickeln, was heißt es konkret? Wie können wir Kirche leben oder gestalten?
Mhm. Genau, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man dieses Warum zuerst beantwortet und nicht erst nach dem Was oder Wie fragt. Mhm. Wenn man so in die Bibel reinguckt, dann als zum Beispiel Jesus Petrus und Andreas seinen Bruder beruft, dann gibt er ihnen ein Warum und nicht ein Was oder Wie, sondern er gibt ihnen einen Sinn, warum das wichtig ist. Und deshalb gehen sie, lassen alles stehen und folgen ihm nach. Ich finde es beeindruckend, als Martin Luther King vor 250.000 Menschen in Washington seine Rede hält, dann sagt er, I have a dream und nicht I have a plan. Genau, von daher, ich glaube, das ist extrem wichtig. Viktor Frankl, Psychologe aus Wien, sagt, wenn du das Warum weißt, lässt sich das Wie in deinem Leben aushalten. Mhm. Und ich glaube, das ist die spannende Frage, ob die Kirche dieses Warum wieder oder neu immer wieder für sich entdeckt und aus diesem Warum handelt.
Und auch diesen Begriff Kirche, ne? Nicht so jetzt wie man vielleicht in der Gesellschaft Kirche, man denkt sofort an evangelisch-katholisch, sondern den Begriff weiterdenken, so wie ihr das jetzt auch schon skizziert habt. Ja,
ja, in England war das genauso. Also England, die hat sozusagen schon vor einigen Jahrzehnten das erlebt, was wir hier jetzt zum Beispiel auch in Bayern erleben, dass Menschen sich mehr und mehr von der Kirche distanzieren. Und ich glaube, also
die
sie
anglikanische
haben das,
Kirche,
die anglikanische,
ja, genau. Das genau. Ist ja da nicht evangelisch-katholisch, sondern
die, ja. Also anglikanisch sozusagen, das steht für die evangelische Kirche in England, genau. Also da gibt es nicht so viele Unterscheidungen wie hier in Deutschland. Wir haben ja die Lutheraner und dann gibt es teilweise die Unierten und die Reformierten. Das ist relativ kompliziert. Die haben vor allem die Anglikaner. Und wir haben genau gemerkt, okay, wenn wir nicht anfangen, irgendwas zu tun, irgendwas zu verändern, dann werden wir irgendwann gar nichts mehr zu sagen haben in dieser Gesellschaft. Dann werden wir nicht mehr präsent sein und vorkommen. Und ich glaube eben von diesem Warum haben sie es geschafft, neue Wege zu entdecken. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei entscheidende Dinge. Das eine ist zu sagen, wir müssen weg von dem klassischen Denken, was wir als City Church auch nicht denken, aber was die Landeskirche ja noch denkt, Gottesdienst findet am Sonntagmorgen in einem Kirchengebäude statt, vielleicht noch in der und der Form. Und es braucht einen Pfarrer. Und die haben gesagt, es braucht keinen Pfarrer, es braucht kein Kirchengebäude, sondern es entscheidet
sich, das ist ein
sehr mutiger Schritt.
Also wenn man jetzt so an die Landeskirche denkt.
Total, total. Sie haben gesagt, es braucht Menschen, die Jesus lieben, die von Jesus begeistert sind und bereit sind und mutig sind, anderen Menschen davon weiterzusagen. Und das kann dann ganz ganz unterschiedlich sein. Das kann da sein, wo du deine Hobbys lebst, es kann da in deiner Nachbarschaft sein oder da, wo du an deinem Arbeitsplatz bist. Und einfach in diesen Beziehungen leben, hinhören, was treibt die Menschen um. Und wo kann Jesus da eigentlich anknüpfen? Und wo kann Gott da diese Menschen neu beschenken, verändern, ihnen Kraft geben, sie erneuern? Das, indem sie das geteilt haben und Menschen davon weitergesagt haben und angefangen haben, für diese Menschen zu beten. Daraus sind sozusagen neue Kirchengruppen oder Kirchen, sagen sie, entstanden. Aber nicht eben da, wo klassisch vorher Kirche war. Und das Besondere ist, dass die Landeskirche sozusagen von oben gesagt hat, und wir erlauben euch das zu tun. Und wir sagen, ihr seid vollwertige Kirche und nicht nur das, was Sonntag passiert. Und die sozusagen befähigt haben und ausgesandt haben. Und deswegen inzwischen ganz, ganz viele, also mehrere tausend sozusagen neue Kirchen gegründet wurden in England, die wodurch Menschen zum Glauben kommen oder Menschen Jesus kennenlernen und entdecken, die vorher überhaupt keinen Bezug zur Kirche hatten und auch nie in eine klassische Gemeinde gegangen wären oder in den klassischen Gottesdienst.
Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten in Deutschland diese Kommstruktur gelebt. Also wir bieten etwas an und die Leute, sollen zu uns kommen und sollen konsumieren. Mhm. Und ich glaube, das haut nicht mehr hin. Wir machen Jugendarbeit im CVM und das ist so schwierig, weil wir das nicht mehr erleben, dass wir etwas anbieten und die Jugendlichen kommen. Mhm. Also ich glaube, das hat sich total verändert in den letzten Jahren.
Nee, macht der niederschwellige Angebote.
Genau. So, wir machen Sport und verschiedene Freizeiten, Schulungen und so weiter. Und trotzdem ist es echt umkämpft. Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Raum der Schule ganz, ganz viel zugenommen hat. Und
der Schule meinst du, dass die Kinder mehr in der Schule sind,
genau.
Aktivitäten.
Genau. Und ich glaube, dass diese Kommstruktur nicht mehr in unserer Gesellschaft so angenommen wird. Mhm. Von daher müssen wir umdenken und sagen, okay, es geht nicht um Komm, sondern um Gehstruktur. Und wir machen uns auf den Weg und gehen da, wo die Menschen, da, wo Jugendliche sind, da, wo Familien sind, da gehen wir hin und leben praktisch vor Ort die Kirche. Und das bedeutet zum Beispiel jetzt bei uns im CVM, jetzt mit Jugendarbeit, ein ganz klassisches Beispiel, dass wir uns ein Stück weit fragen müssen, hey, da wo die Jugendlichen sind, eben Schule, nimmt ganz großen Platz ein, hey, gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man irgendwie mit Schulen kooperiert?
Mhm. Wie erlebt ihr das? Also war das ja schon so ein bisschen, also ich stelle mir jetzt so die Schule vor, so ein bisschen kritisch, ne? Dann kommt da jemand, so CVM, so super christlich und will da irgendwas machen. Wie sieht das praktisch aus? Was ist da denkbar?
Also ich glaube, du musst die Kids abholen, da wo sie sind oder was ihnen Spaß macht. Ich kletter gerne, also biete ich eine Kletter-AG in der Schule an, mhm, und verbinde aber das Klettern immer mit dem Glauben. Also wir klettern eine Stunde und zum Schluss gibt es immer 5 Minuten Impuls, was Klettern, es gibt so verschiedene Aspekte im Klettern, was das mit dem Glauben zu tun hat. Mhm. Und das versuche ich eben im Endeffekt zusammen zu verbinden. Mhm,
mhm. Also sehr praktisch so ein Rein in den Alltag. Ne? Vielleicht nochmal kurz zurück auf die Geschichte, wie das in England war. Diese Bewegung hat auch einen Namen, glaube ich, oder? Man kann das so ein bisschen nachlesen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört.
Fresh Expressions of Church, also neue Ausdrucksformen von Kirche, so nennen wir es im Deutschen. Und es hat inzwischen auch hier in Deutschland eine relativ große Bewegung. Es gibt auch Studien, es gibt Bücher, es gibt Hauptamtliche. Aber wichtig ist, es ist kein neues Konzept, sondern es ist eigentlich eine neue Denke. Eben dieses, wir wollen hingehen, wir wollen stärker wieder, wie es früher ja ganz normal war, oder wie wir es in der Bibel lesen, ganz normal waren, zu den Menschen hingehen und unter den Menschen leben. Und eine Idee zum Beispiel, das würde ich auch gerade noch mal gerne mit einem Beispiel unterstreichen, als wir in Essen gelebt haben, vor 10 Jahren in Essen, da war das schon so, wie es jetzt in Bayern ist, dass Kirchengemeinden zusammengelegt wurden. Das heißt, man hat nicht mehr 2 oder 3 Kirchengebäude gebraucht, sondern die standen leer. Und ich habe dort bei einem evangelischen Träger gearbeitet, der aber auch sehr viel sich anders finanziert hat, anders gearbeitet hat. Und wir haben dann so eine leerstehende Kirche genommen oder ein leerstehendes Gemeindehaus. Und wir haben da nicht angefangen, einen Gottesdienst anzufangen, sondern wir sind dort eingezogen und haben gefragt, was braucht dieser Stadtteil, was brauchen diese Menschen? Und so ist auch dieses Fresh X-Denken in England oft. Okay, was braucht dieser Stadtteil? Und vielleicht braucht es da erstmal ein nettes Begegnungscafé oder vielleicht braucht es da Unterstützung für die Alten oder es braucht einen tollen Spielplatz. Also wirklich hinzuschauen, hinzuhören, okay, was tut den Menschen gut? Weil Gott ist überall und Gott will alles schön machen, Gott will alles gut machen. Und ich glaube, das sozusagen zu transportieren, das ist so die Idee von Fresh X, Fresh X oder Fresh Expressions of Church.
Mhm. Ihr hattet da auch ein schönes Beispiel von, ich glaube, deinem Anerkennungsjahr in Passau, ne, mit diesem Hingehen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
Genau, ich habe in Pocking gearbeitet und da gab es so 2 Hochhäuser, hat überhaupt nicht reingepasst in diese kleine Stadt. Und das war so...
So ein bisschen wie Heuchelhof hier, ne?
Ja, genau.
Oder, so Brennpunkt. Also nicht, dass es nicht reinpasst, aber so dieses Brennpunkt, ne?
Und genau, Brennpunkt.
Sieht immer so diese Hochhäuser. Genau. Wenn man da selber nicht wohnt, ist man da fast nie.
Genau. Und keine Chance, dass diese Leute in die Kirche gegangen sind. Also haben wir was probiert. Wir haben Heiligabend Gottesdienst bei ihnen in der Tiefgarage gefeiert. Und es war total hässlich. Es war zügig, es hat nach Autos gestunken, wir hatten provisorisch Bierbänke aufgebaut. Es war überhaupt nicht kuschelig, überhaupt nicht diese Atmosphäre, wie wir vielleicht so Weihnachten, gerne Heiligabend gerne haben oder sowas. Aber die Leute sind gekommen. Sie sind in Jogginghose gekommen, ne, praktisch vom Wohnzimmer runter in die Tiefgarage. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, also wenn Jesus heutzutage auf die Welt kommen würde, dann würde er wahrscheinlich in eine Tiefgarage auf die Welt kommen. Mhm. Ne? Und das war für mich total cool zu merken, okay, hey, wir erwarten nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir gehen da, wo die Leute sind und bringen ihnen...
Beziehungsweise ihr habt es, glaube ich, auch erlebt, ne, dass das andersrum auch nicht funktioniert hat.
Genau, also, es hat nicht funktioniert. Genau.
Die sind nicht gekommen zum Weihnachtsgottesdienst.
Genau. Und wir haben dann schon geworben, dass es auch Glühwein gibt und so. Ja. Von daher... genau. Von daher waren die auch, also es gab noch nie einen Gottesdienst in der Tiefgarage unten. Von daher waren die auch so ein bisschen gespannt. Aber das war die Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wie sie Weihnachten erleben, was ihnen wichtig ist. Mhm. Und so hatten wir einfach die Leute vor Ort. Mhm. Das fand ich schon also für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich sage, wir müssen Kirche nochmal neu denken.
Mhm. Ja, ich glaube, für euch ist ja auch dieser Begriff Kirche viel weiter, ne? Also gerade dieses Hingehen zu den Leuten oder auch so im Kleinen. Ich meine, so Kletter-AG würde man jetzt vielleicht nicht mit Kirche assoziieren sofort, ne? Ihr hattet da noch ein paar weitere Beispiele. Vielleicht wollt ihr einfach noch so mal ein bisschen erzählen, wie das ganz praktisch auch noch aussehen kann. Zum Beispiel Wuppertal hast du was erzählt oder auch hier in Würzburg habt ihr ja auch in eurem Umfeld diese Beispiele, was für euch auch Kirche bedeutet. Ja.
Ein Beispiel, wo es eher wieder Kommstruktur ist, muss man auch ehrlich sagen, aber wir haben mit dem CVM die Überraschungskirche gestartet, auch eine Idee aus England, aber als wir vor 2 Jahren hergezogen sind, wir haben 3 Kinder und es gibt viele tolle Gemeinden, die haben Sonntag einen super Gottesdienst für Erwachsene und noch einen tollen Kindergottesdienst. Es gibt hier und da auch Familiengottesdienste in den Landeskirchen, aber ich wollte so gerne einen Gottesdienst, wo mehr Leben ist, wo mehr Begegnung ist, wo man dann nicht in der Kirchenbank sitzt und sich stresst, was ist mit meinem 2-jährigen Kind, was dann vielleicht laut wird und dann muss ich wieder rausgehen, sondern
kann ja durchaus auch mal passieren.
Kann ja auch passieren, sondern wo man wirklich sozusagen Gottesdienst, Gott in das in dieses Familiensein integriert, so wie Familie eben ist. Laut, chaotisch, man streitet sich, dann will der eine was, dann will der andere was, aber es ist auch total kreativ und voller Potenzial. Und in unserer Überraschungskirche, da ist es so, da kommen jetzt sehr unterschiedliche Familien aus sehr unterschiedlichen Milieus, unterschiedlich, ob sie schon länger Christen sind oder gar nicht oder ihr Kind getauft haben, aber danach nicht mehr mit Glaube am Hut hatten, und wir treffen uns und wir haben ganz viel Essen, das ist immer gut, wir haben Spiele, wir haben Workshops, aber es gibt ein Thema, was aus der Bibel kommt, was irgendwie Gott vor Augen malt, und dann setzen wir das um in diesen Workshops und wir feiern auch so eine Art Mini-Gottesdienst, wo die Kinder, wo wir als Erwachsene integriert sind, und das ist so eine Möglichkeit, das ist noch bei uns im CVM, vielleicht wäre es irgendwann dran, das sozusagen auf dem Sportplatz oder in die Schule oder irgendwo anders hin zu verlagern, um die Schwelle noch niedriger zu halten, aber da erleben wir ganz stark Kirche, weil da erleben wir, wie wir füreinander einfach auch ja da sein können, wie wir Jesus erlebbar machen können, unter uns und füreinander. Ja.
Also dieses Gemeinschaft, ne? Für euch ist Kirche ganz viel dieses Gemeinschaft. Ist es dann auch am Sonntagmorgen die Überraschungskirche?
Nee, genau, es ist nicht Sonntagmorgen. Also ich glaube, Sonntagmorgen müsste, wenn dann eher später sein, vielleicht wie hier. Aber wir wollten, das war schon auch so ein bisschen noch, glaube ich, dieses, wir wollten nicht Konkurrenz treten zu anderen Gemeinden. Also man will sich ja auch nicht verscherzen. sondern es soll eher ein anderes Angebot sein. Es ist ja als Familie gemeinsam, es ist Samstagnachmittag. Da hat man schon was geschafft. Und die Idee war so, dann vielleicht nachmittags zu sagen, jetzt gönnen wir uns noch mal so eine Quality Time auch als Familie. Mhm. Genau, und hört mit dem Abendessen auf, damit man dann einfach nach Hause gehen kann, Kinder ins Bett stecken kann und nicht noch den Stress hat zu Hause, die alle abfüttern zu müssen. Genau.
Wer kommt da so? Also erlebt ihr das auch, dass da also mehr so Leute aus dem CVJM oder wer kann
ganz
das
unterschiedlich,
kommen?
Wie gesagt. Also im CVJM selber gibt es nur uns als Familie, so richtig, oder gab es am Anfang. Okay. Mhm. Von daher, wir haben in der Nachbarschaft eingeladen, wir haben über das Magazin Mamma Mia eingeladen, und es kommen wirklich von, ich sag mal, der alleinerziehenden, sozial schwachen Mama über das Ärzte-Ehepaar, von wenig bis viel Kontakt bisher mit, glaube, ganz unterschiedliche Menschen.
Super, ja. Mhm.
Ich bin letztes Mal über einen Satz gestolpert und der hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Es ist nicht entscheidend, wo du deine 2 Stunden am Sonntagmorgen verbringst, sondern wie du die Zeit dazwischen füllst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Umdenken in Bezug auf unseren Glauben, auf wie wir auch Kirche verstehen oder sowas. Mhm. Wenn wir Kirche nur als auf die 2 Stunden Sonntagmorgen reduzieren, auf die Räumlichkeiten, wo wir sind, dann bleibt es nur dort. Aber schlussendlich bist du die meiste Zeit deines Alltags nicht hier, nicht wie in Money Green oder in einer Kirche, nicht im CVM, sondern drüber hinaus. Und die Frage ist dann schon, wie lebe ich ein Stück weit Kirche, Glaube, so in den Setting, wo ich bin, in der Arbeit, bei meinen Hobbys. Ich habe das total cool erlebt in Wuppertal. Ich habe dann Fußball gespielt bei den Breitenburschenbahnen.
Genau, Breite Burschenbahn. Aber sehr Burschen. Gut, weil ich wollte gerade sagen, ihr habt ja, euer Alltag ist ja christlich geprägt, ne? Aber okay, Fußballclub ist jetzt mal genau, was,
war
gar nicht christlich.
Ja, das
ne?
war wirklich so das Opposite auf dem, wo ich sonst unterwegs war. Jungs, die überhaupt nichts mit der Kirche zu tun hatten. Aber wir haben es einfach geliebt, miteinander zu schwitzen und zu rennen, zu grätschen und Fußball zu spielen. Und irgendwann, und es braucht, glaube ich, da einfach Geduld und, Ausdauer, dass man, dass man dann einfach wartet. Die haben schon mitgekriegt, ich bin irgendwie in der Kirche, und die haben es gar nicht auf die Reihe gekriegt. Bin ich jetzt katholisch oder evangelisch? Was hat der Papst mir zu sagen oder was weiß ich? Und nicht.
Die wussten halt, du bist Diakon, hast beruflich mit Kirche
ja,
oder
genau.
irgendwie so christlich. So.
Die haben immer das nicht gecheckt, warum ich Sonntagmorgen nicht zu den Anstoßzeiten kommen kann. Genau, weil ich gesagt habe, ich predige da in der Kirche, und irgendwann haben sie gesagt, cool, ja, dann verändern wir die Anstoßzeiten, damit du dazukommen kannst. Genau, das fand ich schon cool. Und schlussendlich hat man sich irgendwann mal auch das Recht...
Er war so ein guter Schütze, deswegen darf ich jetzt sagen.
Hat man irgendwann mal... es ergibt sich dann praktisch ein Gespräch, nicht von sich aus, sondern wenn jemand nachfragt, hey, warum machst du das so und so, oder was ist dir daran wichtig? Und dann gibt es so heilige Fenster, würde ich sagen, wo man dann praktisch etwas hineinsagen kann. Mhm. Nicht aus einem falschen Eifer heraus oder aus einer Ungeduld, sondern einfach, wo man gefragt wird und dann etwas sagen kann. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass die Jungs nochmal, oder dass wir nochmal ganz anders Glaube erlebt haben zusammen. Und dass die dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen sind, hey, ich würde gerne heiraten, und meine Freundin würde gerne kirchlich heiraten, kannst du uns verheiraten oder sowas. Und dann nochmal ins Gespräch zu kommen und sagen, okay, hey, das steht dahinter. Das ist so die Vision, warum man kirchlich heiratet, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Und das plötzlich möglich war, obwohl die Jungs gar nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Und das fand ich immer so spannend.
Ja, cool, das ist ein tolles Beispiel. Also man sieht es schon, ne, so auch eure Begeisterung oder auch euer, eure Vorstellung, ne, dass man so dieses Christsein mit reinnimmt in den Alltag und dass das Kirche ist. Also sich loslösen von diesem Gedanken, Kirche ist das, was am Sonntag passiert, Kirche ist das, was Institution ist, sondern Kirche ist viel mehr. Wenn ich jetzt euch so höre, also ich finde das extrem inspirierend. Ich denke mir aber auch, meine Güte, wir haben diese düsteren Aussichten, ja, wir haben dieses Bild, dass die Welt immer säkularer wird, dass die Leute eigentlich überhaupt kein Interesse mehr daran haben. Wie kann ich denn da für mich persönlich Kraft schöpfen? Oder wie kriege ich das in meinen Alltag unter? Was kann mir da Hoffnung geben? So?
Ich habe gleich noch eine Geschichte, aber mir ist eine Vorbereitung. Also wir sind ja Hauptamtliche, wir haben es ja relativ leicht. Ne? Wenn uns jemand fragt, was arbeiten wir, dann kommst du automatisch über den Glauben ins Gespräch. Aber in unserem Alltag geht es mir schon auch ganz oft so, dass ich denke, ich müsste, ich sollte. Ne? Wir haben Nachbarn und ich würde gerne oft viel mehr hinhören oder Leute einladen oder für sie da sein. Ich bin eher so jemand, der es, glaube ich, sehr gerne möchte. Und ich habe gedacht, zwei Dinge sind entscheidend. Ich kann nur dann irgendwie lieben, wenn ich selber mich immer wieder mit dieser Liebe füllen lasse von Gott. Also wenn ich mich selber nicht vernachlässige, sondern selber irgendwie ja diese Zeit mit Gott habe, die Zeit mit Jesus habe. Das ist so, glaube ich, das, wo man sich nicht zu sehr verausgaben darf. Und auf der anderen Seite darf man aber auch mutig sein. Und da ist uns dieses Bild gekommen, die Speisung der 5000. Da waren 5000 Männer und die hatten Hunger, als Jesus gepredigt hat. Und da waren noch viel mehr Frauen und Kinder. Und sie hatten alle Hunger und es gab nichts zu essen. Und ein Junge war so mutig und ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, ich habe da mein Pausenbrot, zwei Fische und drei Brote. Fünf Brote, Entschuldigung. Ist jetzt nicht so viel, aber vielleicht kannst du es irgendwie gebrauchen. Und ich denke, die meisten von uns würden denken, wie bescheuert. Ich meine, das reicht doch nie im Leben. Warum sollte ich überhaupt zu Jesus damit gehen und sagen, hier, schau mal, ob du was draus machen kannst.
Also ein bisschen wie meine, ich habe nur 5 Minuten, das reicht eh nicht.
Genau, ich habe nur 5 Minuten oder wer weiß, ob ich die Person eh wieder sehe oder ich kann sowieso nichts über den Glauben sagen, das darf mal der Christoph machen oder so, ne, oder die Lisa. Und zu sagen, nee, aber ich nehme das bisschen, was ich habe und ich gebe es Jesus. Und Jesus nimmt es und dann ist es nicht mehr mein Job, ob das Leben dieser Menschen sozusagen satt wird oder ob daraus ein Wunder entsteht, sondern das tut Jesus. Und das dürfen wir Jesus anvertrauen. Und das macht mir immer wieder Mut, so okay, das, was ich habe, gebe ich Jesus. Dann trete ich zurück und das, was ich gesagt habe, dann denkt man ja vielleicht danach, das war total bescheuert. Also ob die Person jetzt dadurch irgendwie anfängt, über Jesus nachzudenken. Aber das tut Jesus dann oder tut Gott dann. Das ist dann nicht mehr mein Job.
Mhm. Weil wir sind, glaube ich, ganz schnell im Aktionismus und sagen, okay, es liegt an mir. Ich muss mich anstrengen oder ich muss das machen. Ne? Ich glaube, das ist nicht primär. Es gibt so einen Satz, ne, Gott kriegt es alleine auch hin, ohne mich. Das bedeutet nicht, dass er mich nicht gebrauchen kann, aber es befreit mich von diesem Anspruch, okay, es liegt an mir und wenn ich das nicht mache, dann macht es keiner. Von daher glaube ich, dass es die Kirche immer geben wird, weil Kirche nicht schlussendlich menschlich ist, sondern von Gott kommt. Und diese Leidenschaft Gottes, die war von Anfang an da für uns Menschen. Und da, wo 2 oder 3, sagt die Bibel, ne, in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Klar werden sich die Strukturen ändern. Und wenn die Kirche nur praktisch um sich selber kreist und nicht mehr den Menschen oder das Dienen im Blick hat, dann kann ich mir vorstellen, dass sie eingehen wird.
Die Institution, ne?
Genau, die Institution. Aber nicht diese Leidenschaft, die Gott schlussendlich mit hineinbringt für den Menschen und was das Ausschlaggebende ist.
Dankeschön. Das war ein schönes Schlusswort. Genau. Ich danke euch. Ja. Genau, ich danke euch für euren realistisch, aber hoffnungsvollen Blick. Und genau, ihr seid ja auch am Schluss jetzt noch da. Also ich denke, man kann euch auch gerne ansprechen. Oder auch ihr untereinander. Vielleicht habt ihr eine Mini-Church, einen Hauskreis, wo man nochmal ins Gespräch kommen kann. Ich glaube, es sind ganz viele Impulse, die ganz wertvoll sind. Vielen Dank euch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.